Wie Grünlich hätte schon vor drei Jahren stehen können, wo er jetzt stand. Das übersah man mit einem Blick. Aber sein Kredit war unerschöpflich gewesen. Er hatte von den Banken Kapital erhalten. Er hatte die Unterschriften von soliden Häusern wie Senator Bock und Konsul Hautsticker immer wieder für seine Unternehmungen in Empfang genommen. Und seine Wechsel hatten kursiert wie Bargeld. Warum gerade jetzt? 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 Und der Chef der Firma, Johann Buddenbrook, wusste wohl, was er unter diesem Jetzt verstand. Dieser Zusammenbruch auf allen Seiten. Dieses totale Zurückziehen alles Vertrauens wie auf Verabredung. Dieses einmütige Herfallen über B. Grünlich unter Hintansetzung jeder Rücksicht, ja jeder Höflichkeitsform. Der Konsul wäre allzu naiv gewesen, hätte er nicht gewusst, dass das Ansehen seines eigenen Hauses nach der Verlobung Grünlichs mit seiner Tochter auch seinem Schwiegersohne hatte zugutekommen müssen. Aber hatte der Kredit des Letzteren so vollkommen, so eklatant, so ausschließlich von dem Seinen abgehangen? War Grünlich selbst denn nichts gewesen? Und die Erkundigungen, die der Konsul eingezogen, die Bücher, die er geprüft hatte? Mochte es sich damit verhalten, wie es wollte? So stand sein Entschluss, in dieser Sache auch nicht das Glied eines Fingers zu regen, fester als jemals. Man sollte sich verrechnet haben. Augenscheinlich hatte B. Grünlich die Anschauungen zu erwecken gewusst, als sei er mit Johann Buddenbrook solidarisch. Diesem, wie es schien, entsetzlich weit verbreiteten Irrtum musste ein für alle Male vorgebeugt werden. Und auch dieser Kesselmeier sollte sich wundern. Besaß dieser Bajatz ein Gewissen? Es sprang in die Augen, wie schamlos er ganz allein darauf spekuliert hatte, dass er, Johann Buddenbrook, den Mann seiner Tochter nicht würde fallen lassen, wie er dem längst vernichteten Grünlich zwar fort und fort Kredit gewährt, ihn aber immer blutigere Wucherzinsen hatte unterschreiben lassen. »Gleich viel«, sagte er kurz. »Kommen wir zur Sache. Wenn ich hier als Kaufmann mein Gutachten abgeben soll, so bedauere ich aussprechen zu müssen, dass dies die Lage eines zwar unglücklichen, aber auch eines in hohem Grade schuldigen Mannes ist.« »Vater«, stammelte Herr Grünlich, »diese Anrede klingt mir schlecht in die Ohren«, sagte der Konsul rasch und hart. »Ihre Forderungen, mein Herr«, fuhr er fort, indem er sich flüchtig dem Bankier zuwandte, »an Herrn Grünlich betragen 60.000 Mark. Mit den rückständigen und den zum Kapital geschlagenen Zinsen 68.755 Mark und 15 Schillinge«, antwortete Herr Kesselmeier behaglich. »Sehr wohl. Und Sie wären unter keinen Umständen geneigt, Ihre Geduld zu verlängern?« Herr Kesselmeier begann einfach zu lachen. Er lachte mit offenem Munde, stoßweise, ohne eine Spur von Hohn, und sogar gutmütig, indem er dem Konsul ins Gesicht sah, als wollte er ihn auffordern, gleichfalls einzustimmen. Johann Buddenbrooks kleine tiefliegende Augen trübten sich und umgaben sich plötzlich mit roten Rändern, die sich bis zu den Wangenknochen hinzogen. Er hatte nur der Form wegen gefragt und wusste sehr wohl, dass ein Aufschub von Seiten dieses einen Gläubigers die Sachlage ganz unwesentlich verändert haben würde. Aber die Art, in der dieser Mensch ihn zurückwies, beschämte und erbitterte ihn aufs Äußerste. Mit einer einzigen Handbewegung schob er alles weit von sich, was vor ihm lag, legte mit einem Ruck den Bleistift auf den Tisch und sagte: »So erkläre ich, dass ich nicht willens bin, mich länger in irgendeiner Weise mit dieser Angelegenheit zu beschäftigen.« »Aha!« rief Herr Kesselmeier, indem er seine Hände in der Luft schüttelte. »Das nenne ich ein Wort, das nenne ich würdig gesprochen. Der Herr Konsul wird die Sache ganz einfach regeln, ohne langes Parlamentieren. Schlanke Hand!« Johann Buddenbrook sah ihn nicht einmal an. »Ich kann Ihnen nicht helfen, mein Freund«, wandte er sich ruhig an Herrn Grünlich. »Die Dinge müssen den Weg nehmen, den Sie eingeschlagen haben. Ich sehe mich nicht in der Lage, Sie aufzuhalten. Fassen Sie sich und suchen Sie Trost und Kraft bei Gott. Ich muss diese Unterredung als geschlossen betrachten. Überraschenderweise nahm Herrn Kesselmeyers Gesicht einen ernsten Ausdruck an, was sich ganz wunderlich ausnahm. Dann aber nickte er Herrn Grünlich aufmunternd zu. Dieser saß bewegungslos und rang nur seine langen Hände auf dem Tische so heftig, dass die Finger leise krachten. »Vater, Herr Konsul«, sagte er mit wankender Stimme, »Sie können meinen Ruin, mein Elend nicht wollen. Hören Sie mich an. Es handelt sich in Summa um ein Manko von 120.000. Sie können mich retten. Sie sind ein reicher Mann. Betrachten Sie die Summe, wie Sie wollen, als eine endgültige Abfindung, als das Erbteil Ihrer Tochter, als ein verzinsbares Darlehen. Ich werde arbeiten. Sie wissen, dass ich rege und findig bin.« »Ich habe mein letztes Wort gesprochen«, sagte der Konsul. »Erlauben Sie mir?« »Können Sie nicht?« fragte Herr Kesselmeyer und sah ihn durch seinen Kneifer mit krauser Nase an. »Wenn ich dem Herrn Konsul zu bedenken geben dürfte, dies wäre eigentlich gerade jetzt eine allerliebste Okkasion, die Stärke der Firma Johann Buddenbrook zu beweisen.« »Sie täten gut daran, mein Herr, die Sorge für das Ansehen meines Hauses mir selbst zu überlassen. Um meine Zahlungsfähigkeit klarzustellen, habe ich nicht nötig, mein Geld in die nächste Pfütze zu werfen.« »Nicht doch, nicht doch. Hahaha, Pfütze ist höchst spaßhaft. Aber meinen, Herr Konsul, nicht, dass der Konkurs Ihres Herrn Schwiegersohnes auch Ihre Lage in eine falsche und schiefe Beleuchtung wie bringen würde, wie rücken würde? Ich kann Ihnen nur noch einmal empfehlen, meinen Ruf in der Geschäftswelt meine eigene Sache sein zu lassen«, sagte der Konsul. Herr Grünlich sah ratlos seinem Bankier ins Gesicht und begann von Neuem. »Vater, ich flehe Sie an, bedenken Sie, was Sie tun. Ist denn von mir allein die Rede? Oh, mag ich immerhin zugrunde gehen. Aber Ihre Tochter? Mein Weib? Sie, die ich so liebe, die ich mir in so heißem Kampfe erworben. Und unser Kind, unser beider unschuldiges Kind. Auch Sie im Elend. Nein, Vater, ich würde es nicht tragen. Ich würde mich töten. Ja, mit dieser meiner eigenen Hand würde ich mich töten. Glauben Sie mir. Und möge der Himmel Sie dann von jeder Schuld freisprechen.« Johann Buddenbrook lehnte bleich und mit pochendem Herzen in seinem Armsessel. Zum zweiten Male stürmten die Empfindungen dieses Mannes auf ihn ein, deren Äußerung durchaus das Gepräge der Echtheit trug. Wieder musste er, wie damals, als er Herrn Grünlich den Travemünder Brief seiner Tochter mitgeteilt hatte, dieselbe grässliche Drohung vernehmen, und wieder durchschauerte ihn die schwärmerische Ehrfurcht seiner Generation vor menschlichen Gefühlen, die stets mit seinem nüchternen und praktischen Geschäftssinn in Hader gelegen hatte. Dieser Anfall aber währte nicht länger als eine Sekunde. 120.000 Mark, wiederholte er innerlich. Und dann sagte er ruhig und fest: »Antonie ist meine Tochter. Ich werde zu verhindern wissen, dass sie unschuldig leidet.« »Was wollen Sie damit sagen?« fragte Herr Grünlich, indem er langsam erstarrte. »Das werden Sie erfahren«, antwortete der Konsul. »Für jetzt habe ich meinen Worten nichts hinzuzufügen.« Und damit erhob er sich, stellte seinen Stuhl fest auf den Boden und wandte sich zur Tür. Herr Grünlich saß stumm, steif, fassungslos, und sein Mund bewegte sich ruckweise nach beiden Seiten, ohne dass ich ihm ein Wort zu entringen vermochte. Herrn Kesselmeyers Munterkeit aber kehrte bei dieser abschließenden und endgültigen Bewegung des Konsuls zurück. Ja, sie nahm Überhand. Sie überschritt alle Grenzen und wurde fürchterlich. Das Binokel fiel von seiner Nase, die sich zwischen die Augen hinaufzog, während sein winziger Mund, in dem die beiden Eckzähne gelb und einsam ragten, zu zerreißen drohte. Seine kleinen roten Hände ruderten in der Luft, seine Flaumfedern flatterten, sein gänzlich verschobenes und vor übermäßiger Fröhlichkeit verzerrtes Gesicht mit dem weißen, geschorenen Backenbart war zinnoberfarben. »Ha, ha, ha!« schrie er, dass seine Stimme sich überschlug. Das finde ich höchst, höchst spaßhaft. Aber Sie sollten es sich überlegen, Herr Konsul Buddenbrook. Ein solch allerliebstes, ein solch köstliches Exemplar von einem Schwiegersöhnchen in den Graben zu werfen. So etwas von Regsamkeit und Findigkeit gibt es auf Gottes weiter lieber Erdenwelt nicht zum zweiten Male. Schon vor 4 Jahren, als uns schon einmal das Messer an der Kehle stand, der Strick um den Hals lag, wie wir da plötzlich die Verlobung mit Mademoiselle Buddenbrook an der Börse ausschreien ließen, noch bevor sie wirklich stattgefunden hatte, jederlei Achtung. Nein, meine höchste Anerkennung. Kesselmeier, kreischte Herr Grünlich, machte krampfhafte Bewegungen mit den Händen, als ob er ein Gespenst von sich abwehrte, und lief in einen Winkel des Zimmers, wo selbst er sich auf einen Stuhl setzte, das Gesicht in den Händen verbarg und sich so tief bückte, dass die Enden seiner Favoris auf seinen Schenkeln lagen. Einige Male zog er sogar die Knie empor. »Wie haben wir das eigentlich gemacht?« fuhr Herr Kesselmeier fort. »Wie haben wir es eigentlich angefangen, das Töchterchen und die 80.000 Mark zu ergattern?« »Oh, das arrangiert sich. Wenn man auch nur für einen Sechsling Regsamkeit und Findigkeit besitzt, so arrangiert sich das. Man legt dem rettenden Herrn Papa recht hübsche Bücher vor, allerliebste, reinliche Bücher, in denen alles aufs Beste bestellt ist. Nur dass sie mit der rauen Wirklichkeit nicht völlig übereinstimmen. Denn in der rauen Wirklichkeit sind 3/4 der Mitgift schon Wechselschulden.« Der Konsul stand totenblass an der Tür, den Griff in der Hand. Das Grauen rann ihm den Rücken hinunter. Befand er sich in dieser kleinen, unruhig beleuchteten Stube allein mit einem Gauner und einem vor Bosheit tollen Affen? »Herr, ich verachte Ihre Worte«, brachte er mit geringer Sicherheit hervor. »Ich verachte Ihre wahnsinnigen Verleumdungen umso mehr, als sie auch mich treffen. Mich, der ich meine Tochter nicht leichtfertigerweise ins Unglück gebracht habe. Ich habe sichere Erkundigungen über meinen Schwiegersohn eingezogen. Das Übrige war Gottes Wille.« Er wandte sich. Er wollte nichts mehr hören. Er öffnete die Tür. Aber Herr Kesselmeier schrie ihm nach: »Aha! Erkundigungen? Bei wem? Bei Bock? Bei Hautsticker? Bei Petersen? Bei Maßmann und Tim? Die waren ja alle engagiert. Die waren ja alle ganz ungeheuer engagiert. Die waren ja alle ungemein froh, dass sie durch die Heirat sichergestellt wurden.« Der Konsul schlug die Tür hinter sich zu. 9. Im Speisezimmer hantierte Dora, die nicht ganz ehrliche Köchin. »Bitte Madame Grünlich herunterzukommen«, befahl der Konsul. »Mach dich fertig, mein Kind«, sagte er, als Toni erschien. Er ging mit ihr in den Salon hinüber. »Mach dich in aller Eile bereit und trage Sorge, dass auch Erika bald reisefertig ist. Wir fahren zur Stadt. Wir werden im Gasthof übernachten und morgen nach Hause fahren.« »Ja, Papa«, sagte Toni. Ihr Gesicht war rot, verstört und ratlos. Sie machte unnütze und eilfertige Handbewegungen an ihrer Taille, ohne zu wissen, womit sie ihre Vorbereitungen beginnen sollte und ohne noch recht an die Wirklichkeit dieses Erlebnisses glauben zu können. »Was soll ich mitnehmen, Papa?« fragte sie ängstlich und erregt. »Alles? Alle Kleider? Einen oder 2 Koffer? Macht Grünlich wirklich bankerott? Oh Gott! Aber kann ich dann meine Schmucksachen mitnehmen? Papa, die Mädchen müssen doch gehen. Ich kann sie nicht mehr ablohnen. Grünlich hätte mir heute oder morgen Wirtschaftsgeld geben müssen.« »Lass das, mein Kind. Diese Dinge werden hier geordnet werden. Nimm nur das Notwendigste. 1 Koffer, 1 kleinen. Man wird dir dein Eigentum nachschicken. Spute dich, hörst du? Wir haben...« In diesem Augenblick wurden die Portieren auseinandergeschlagen und in den Salon kam Herr Grünlich. Mit raschen Schritten, die Arme ausgebreitet und den Kopf zur Seite geneigt, in der Haltung eines Mannes, welcher sagen will, »Hier bin ich, töte mich, wenn du willst«, eilte er auf seine Gattin zu und sank dicht vor ihr auf beide Knie nieder. Sein Anblick war mitleiderregend. Seine goldgelben Favoris waren zerzaust, sein Leibrock war zerknittert, seine Halsbinde verschoben, sein Kragen stand offen und auf seiner Stirn waren kleine Tropfen zu bemerken. »Antonie«, sagte er, »sieh mich hier. Hast du ein Herz, ein fühlendes Herz? Höre mich an. Du siehst einen Mann vor dir, der vernichtet, zugrunde gerichtet ist, wenn, ja, der vor Kummer sterben wird, wenn du seine Liebe verschmähst. Hier liege ich. Bringst du es über das Herz, mir zu sagen, ich verabscheue dich, ich verlasse dich?« Toni weinte. Es war genau wie damals im Landschaftszimmer. Wieder sah sie dies angstverzerrte Gesicht, diese flehenden Augen auf sich gerichtet, und wieder sah sie mit Erstaunen und Rührung, dass diese Angst und dieses Flehen ehrlich und ungeheuchelt waren. »Steh auf, Grünlich«, sagte sie schluchzend, »bitte steh doch auf«, und sie versuchte, ihn an den Schultern emporzuheben. »Ich verabscheue dich nicht. Wie kannst du dergleichen sagen?« Ohne zu wissen, was sie sonst noch sprechen sollte, wandte sie sich vollkommen hilflos ihrem Vater zu. Der Konsul ergriff ihre Hand, verneigte sich vor seinem Schwiegersohn und ging mit ihr der Korridortüre zu. »Du gehst?« rief Herr Grünlich und sprang auf die Füße. »Ich habe Ihnen schon ausgesprochen«, sagte der Konsul, »dass ich es nicht verantworten kann, mein Kind so ganz unverschuldet dem Unglück zu überlassen. Und ich füge hinzu, dass auch Sie das nicht können. Nein, mein Herr, Sie haben den Besitz meiner Tochter verscherzt. Und danken Sie Ihrem Schöpfer dafür, dass er das Herz dieses Kindes so rein und ahnungslos erhalten hat, dass sie sich ohne Abscheu von Ihnen trennt. Leben Sie wohl.« Hier aber verlor Herr Grünlich den Kopf. Er hätte von kurzer Trennung, von Rückkehr und von neuem Leben sprechen und vielleicht die Erbschaft retten können. Aber es war zu Ende mit seiner Überlegung, seiner Regsamkeit und Findigkeit. Er hätte den großen, unzerbrechlichen bronzenen Teller nehmen können, der auf der Spiegeletagere stand, aber er nahm die dünne, mit Blumen bemalte Vase, die sich dicht daneben befand, und warf sie zu Boden, dass sie in tausend Stücke zersprang.
»Ha! Schön! Gut!« schrie er. »Geh nur! Meinst du, dass ich dir nachheule, du Gans? Ach nein, sie irren sich, meine Teuerste. Ich habe dich nur deines Geldes wegen geheiratet. Aber da es noch lange nicht genug war, so mach nur, dass du wieder nach Hause kommst. Ich bin deiner überdrüssig, überdrüssig, überdrüssig!«
Johann Buddenbrook führte seine Tochter schweigend hinaus. Er selbst aber kehrte noch einmal zurück, schritt auf Herrn Grünlich zu, der die Hände auf dem Rücken am Fenster stand und in den Regen hinausstarrte, berührte sanft seine Schulter und sprach leise und mahnend: »Fassen Sie sich. Beten Sie.« 10. Das große Haus in der Mengstraße blieb lange Zeit von einer gedämpften Stimmung erfüllt, als Madame Grünlich zusammen mit ihrer kleinen Tochter dort wieder eingezogen war. Man ging behutsam umher und sprach nicht gerne davon. Ausgenommen die Hauptperson der ganzen Angelegenheit selbst, die im Gegenteil mit Leidenschaft davon sprach und sich dabei wahrhaft in ihrem Elemente fühlte. Toni bezog mit Erika im zweiten Stockwerk die Zimmer, die ehemals zur Zeit der alten Buddenbrooks ihre Eltern innegehabt hatten. Sie war ein wenig enttäuscht, als ihr Papa es sich keineswegs in den Sinn kommen ließ, ein eigenes Dienstmädchen für sie zu engagieren, und sie durchlebte eine nachdenkliche halbe Stunde, als er ihr mit sanften Worten auseinandersetzte, es zieme sich vorderhand nichts anderes für sie, als in Zurückgezogenheit zu leben und auf die Geselligkeit der Stadt zu verzichten. Denn wenn sie auch an dem Geschick, das Gott als Prüfung über sie verhängt, nach menschlichen Begriffen unschuldig sei, so lege doch ihre Stellung als geschiedene Frau ihr fürs Erste die äußerste Zurückhaltung auf. Aber Toni besaß die schöne Gabe, sich jeder Lebenslage mit Talent, Gewandtheit und lebhafter Freude am Neuen anzupassen. Sie gefiel sich bald in ihrer Rolle als eine von unverschuldetem Unglück heimgesuchte Frau, kleidete sich dunkel, trug ihr hübsches, aschblondes Haar glatt gescheitelt wie als junges Mädchen und hielt sich für die mangelnde Geselligkeit schadlos, indem sie zu Hause mit ungeheurer Wichtigkeit und unermüdlicher Freude an dem Ernst und der Bedeutsamkeit ihrer Lage Betrachtungen über ihre Ehe, über Herrn Grünlich und über Leben und Schicksal im Allgemeinen anstellte. Nicht jedermann bot ihr Gelegenheit dazu. Die Konsulin war zwar überzeugt, dass ihr Gatte korrekt und pflichtgemäß gehandelt habe, aber sie erhob, wenn Toni zu sprechen begann, nur leicht ihre schöne weiße Hand und sagte: »Assez, mein Kind, ich höre nicht gern von dieser Affäre.« Clara, erst 12-jährig, verstand nichts von der Sache, und Cousine Tilda war gleichfalls zu dumm. »O Toni, wie traurig«, war alles, was sie lang gedehnt und erstaunt hervorzubringen wusste. Dagegen fand die junge Frau eine aufmerksame Zuhörerin in Mamsel Jungmann, die nun schon 35 Jahre zählte und sich rühmen durfte, im Dienste der ersten Kreise ergraut zu sein. »Brauchst nicht Furcht haben, Tonichen, mein Kindchen«, sagte sie. »Bist noch jung, wirst dich wieder verheiraten.« Übrigens widmete sie sich mit Liebe und Treue der Erziehung der kleinen Erika und erzählte ihr dieselben Erinnerungen und Geschichten, denen vor 15 Jahren die Kinder des Konsuls gelauscht hatten. Von einem Onkel im Besonderen, der zu Marienwerder am Schluck aufgestorben war, weil er sich das Herz abgestoßen hatte. Am liebsten und längsten aber plauderte Toni nach dem Mittagessen oder morgens beim ersten Frühstück mit ihrem Vater. Ihr Verhältnis zu ihm war mit einem Schlage weit inniger geworden als früher. Sie hatte bislang bei seiner Machtstellung in der Stadt, bei seiner emsigen, soliden, strengen und frommen Tüchtigkeit mehr ängstliche Ehrfurcht als Zärtlichkeit für ihn empfunden. Während jener Auseinandersetzung aber in ihrem Salon war er ihr menschlich nahe getreten, und es hatte sie mit Stolz und Rührung erfüllt, dass er sie eines vertrauten und ernsten Gespräches über diese Sache gewürdigt, dass er die Entscheidung ihr selbst anheimgestellt und dass er, der Unantastbare, ihr fast mit Demut gestanden, er fühle sich nicht schuldlos ihr gegenüber. Es ist sicher, dass Toni selbst niemals auf diesen Gedanken gekommen wäre. Da er es aber sagte, so glaubte sie es, und ihre Gefühle für ihn wurden weicher und zarter dadurch. Was den Konsul selbst anging, so änderte er seine Anschauungsweise nicht und glaubte, seiner Tochter mit verdoppelter Liebe ihr schweres Geschick entgelten zu müssen. Johann Buddenbrook war in keiner Weise persönlich gegen seinen betrügerischen Schwiegersohn vorgegangen. Zwar hatten Toni und ihre Mutter aus dem Verlaufe einiger Gespräche erfahren, zu welch unredlichen Mitteln Herr Grünlich gegriffen hatte, um 80.000 Mark zu erlangen. Aber der Konsul hütete sich wohl, die Sache der Öffentlichkeit oder gar der Justiz zu übergeben. Er fühlte in seinem Stolz als Geschäftsmann sich bitter gekränkt und verwand schweigend die Schmach, so plump übers Ohr gehauen worden zu sein. Jedenfalls strengte er, sobald der Konkurs des Hauses B. Grünlich erfolgt, der übrigens in Hamburg verschiedenen Firmen nicht unerhebliche Verluste bereitete, mit Entschlossenheit den Scheidungsprozess an. Und dieser Prozess war es hauptsächlich. Der Gedanke, dass sie selbst den Mittelpunkt eines wirklichen Prozesses bildete, der Toni mit einem unbeschreiblichen Würdegefühl erfüllte. »Vater«, sagte sie, denn in solchen Gesprächen nannte sie den Konsul niemals Papa. »Vater, wie geht unsere Sache vorwärts? Du meinst doch, dass alles gut gehen wird? Der Paragraph ist vollkommen klar. Ich habe ihn genau studiert. Unfähigkeit des Mannes, seine Familie zu ernähren. Die Herren müssen das einsehen. Wenn ein Sohn da wäre, würde Grünlich ihn behalten.« Ein anderes Mal sagte sie: »Ich habe noch viel über die Jahre meiner Ehe nachgedacht, Vater.« »Ha, also deshalb wollte der Mensch durchaus nicht, dass wir in der Stadt wohnten, was ich doch so sehr wünschte. Also deshalb sah er es niemals gern, dass ich überhaupt in der Stadt verkehrte und Gesellschaften besuchte. Die Gefahr war dort wohl größer als in Eimsbüttel, dass ich auf irgendeine Weise erfuhr, wie es eigentlich um ihn bestellt war. Was für ein Filou!« »Wir sollen nicht richten, mein Kind«, erwiderte der Konsul. Oder sie begann, als die Ehescheidung ausgesprochen war, mit wichtiger Miene: »Du hast es doch schon in die Familienpapiere eingetragen, Vater?« »Nein? Oh, dann darf ich es wohl tun. Bitte gib mir den Schlüssel zum Sekretär.« Und emsig und stolz schrieb sie unter die Zeilen, die sie vor 4 Jahren hinter ihren Namen gesetzt: Diese Ehe ward anno 1850 im Februar rechtskräftig wieder aufgelöst. Dann legte sie die Feder fort und dachte einen Augenblick nach.